Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich Weihnachten wirklich liebe, ja. Also sogar das ganze Geblinkere und Dekorieren und den Duft und so. Ich liebe das sehr. Und ein bisschen ist es so wie heile Welt. Jedenfalls für mich ist das so. Bei uns wurde Heiligabend mal nicht gezankt zu Hause, was sonst nicht so vorkam. Meine Eltern haben viel gestritten und da war viel Harmonie und Weihnachten, da setzen wir den Lockdown außer Kraft, ja. Da steckt das Virus irgendwie dann nicht mehr an, keine Ahnung, aber irgendwie geht das gar nicht anders. Wir müssen Weihnachten irgendwie Sachen anders machen. Und da werden an den Fronten des Ersten Weltkriegs wurden Waffenstillstände ausgehandelt. Da hat man gegenseitig noch Plätzchen gebracht und am nächsten Tag hat man sich wieder totgeschossen. Völlig verrückt, was Weihnachten mit uns macht. Wir tun so, als ob. Aber eigentlich ist es das ja auch. Wir tun so, als ob. Wir tun so, als ob Frieden wäre. Der Text für heute ist ein Text, der schon ganz, ganz lange zum Advent gehört, der aus dem stammt unser Wochenspruch. Ein Text, der in unserer Evangeliumsgeschichte auftaucht, in dem Moment, als Jesus einzieht in Jerusalem. Ein Text aus dem Buch Sacharja aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, also uralter Text. Und es ist ein Hoffnungstext für die Stadt Gottes, für Zion. Nur zwei Sätze sind das im Grunde, in denen aber ganz viel steckt. Das ganze Evangelium, würde ich behaupten. Also, es ist ein Text gegen die Verlorenheit der Welt. Ich lese mal vor, den ersten Vers. Du, wer mitlesen möchte, Sacharja 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das ist der erste Teil. Also, das Erste, was mich angesprungen hat, ist, wie feiern wir denn so Weihnachten? Ja, wir hören uns irgendwie eine schöne Andacht an und wir setzen uns brav irgendwo hin und werden besinnlich und dann zünden wir ein Kerzchen an und wenn wir es mögen, noch ein Räucherkerzchen und dann essen wir ein Plätzchen. Und wenn der König kommt, dann hat Sacharja eine ganz andere Perspektive. Der sagt, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Also, warum feiern wir nicht Weihnachten viel lauter? Wenn ich mir überlege, wie das in Jerusalem war, als Jesus kam und die Leute waren völlig aus dem Häuschen, die waren völlig verzückt und es kann doch nicht sein, dass der König kommt. Und wir sind so brav und manchmal so deutsch. Und wenn man in anderen Ländern ist, wenn man in Afrika ist oder so, die wissen noch, wie man feiert und wie man tanzt für den König und wie man sich freut. Und wir können das nur auf dem Fußballplatz. Oder zu Hause vor der Fernsehröhre, wenn wir so ein Finalspiel angucken und unsere Mannschaft liegt vorne oder so. Dann jubeln wir und springen aus den Sesseln. Und ansonsten reißt uns so weniges aus dem Sessel. Manchmal sind wir lange verheiratet, ne? Und dann reißt es uns auch nicht mehr aus. Und müssen wir uns auch mal fragen, was wir da ändern können bei uns. Also, nicht verhalten, sondern laut und euphorisch und enthusiastisch machen wir uns klar, was da passiert zu Weihnachten, dass Gott uns besuchen kommt. Und mehr als das, kommen wir gleich drauf. Dass der Himmel die Erde berührt. Dass sich die Zeiten ändern. Dass Gott die Welt vom Kopf auf die Füße zurückstellt. Dass alles anders ist, nachdem dieser Mann geboren wird. Dieses Kind, dieser Junge. Also seine Ankunft feiern. Der König kommt. Und was für einer. Fünf Dinge, also eine Handvoll Dinge, könnt ihr nachher beim Mittagessen euch gegenseitig abfragen, weißt du noch, die fünf Dinge, also, ne, ist nicht, müsst ihr nicht machen, ja, aber, also, erstens, er kommt. Dieser König ist nicht einer, zu dem du gehen musst und der irgendwie Audienzzeiten für dich hat, sondern dieser König ist immer auf dem Weg zu dir, immer. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der Vater ist immer draußen. Der ist immer, der läuft seinem Sohn entgegen, der verloren ist und zu ihm zurückkommt. Und der ist immer unterwegs nach draußen. Er geht immer dem entgegen. Und dann ist der große Bruder, der hat dann so einen Zappen und denkt, ja, der Kleine hier, der hat alles verprasst und kommt hier wieder zurück. Und Papa freut sich. Und da geht der Vater wieder raus aus dem Festsaal, in dem sie das, die Wiederkunft des, oder die Zurückkehr des Bruders feiern, geht wieder raus und geht zu seinem anderen Sohn und sagt, du bist doch auch mein Sohn und ich freue mich doch jeden Tag, dass du da bist. Gott ist immer der, der kommt. Es ist immer der, der dir entgegengeht. Er ist nicht der, der wartet. Glaub mir, er ist in diesem Moment unterwegs zu dir. Und ich habe letzten Sonntag darüber gepredigt, dass Gott an unser Herz klopft und dass er nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern dass er, ja, anklopft. Er kommt, erstens. Zweitens, er ist ein Gerechter. Könnte man sagen, okay, das kann man im Deutschen immer schön sagen. Auf Hebräisch heißt dieses Wort Tzadik. Und das ist nicht einfach so ein Wort, was man sagt, naja, das ist ja gerechten Lohn und gerechte Arbeit. Ein Tzadik ist jemand, der mehr tut, als von ihm erwartet wird. Ansonsten ist man fromm, ja, wenn man schön ordentlich alles macht, was von einem verlangt wird nach dem jüdischen Gesetz, dann ist man in Ordnung. Aber ein Tzadik ist man, wenn man mehr tut, als erwartet wird. Und dieser König, der da kommt, ist einer, der mehr tut, als du von ihm erwarten kannst. Du hast es nicht verdient, dass Gott dich liebt. Du hast es schon gar nicht verdient, dass er sein Leben lässt für dich. Niemand von uns hat das verdient. Und er tut mehr, als von ihm erwartet wird. Also er ist ein Tzadik. Drittens, jetzt wird es ganz verrückt, wir kennen das schön im Wochenspruch und tausendmal vertont, ein Gerechter und ein Helfer, übersetzt Luther, weil er das auch komisch fand und weil er es in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel auch so gefunden hat. Aber ihr Lieben, das Wort, was da steht im hebräischen Text, heißt Noscha. Und ein Noscha ist einer, der Hilfe braucht. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Hilfloser. Ein Hilfloser. Einer, der Hilfe braucht. Das ist der, der helfen kann. Und das fanden die Leute um die Jahrtausendwende so verrückt, dass sie gesagt haben, als sie die Bibel ins Griechische übersetzt haben, wir ändern das in Helfer und nicht in, also machen aus dem passiven Partizip ein aktives für alle Deutschfanatiker oder Grammatikliebhaber unter uns. Ja? Und das steht da aber nicht. Sondern da geht die Welt verloren. Und die Welt geht auch heute verloren. Auch unsere kleine Welt geht verloren, indem wir einander immer alles nachtragen. Und indem wir uns selber angucken und uns für Luschen halten. Und uns für wertlos und andere für besser. Und wenn wir den Schöpfer beleidigen, der uns wunderbar gemacht hat. Und die Welt geht verloren, wo aufgerechnet wird. Und wo niemals neu angefangen werden darf, sondern wo man alles immer mitnimmt. Jeden Moment seiner Lebensgeschichte trägt man immer mit sich. Und als ob es auf die eigene Stirn geschrieben wäre, fühlt man, dass die anderen mit einem umgehen. Und dieser König kommt nicht um zu siegen, kommen wir gleich auch nochmal drauf, sondern um zu verlieren. Er kommt nicht um zu helfen, sondern damit ihm geholfen wird. Als ein Hilfloser, als einer, der nichts machen kann. So ein Loser-Gott haben wir, ein Gott, der am Kreuz hängt. So einer kann helfen. Wisst ihr, unser Gottesbild ist ja ganz oft so, dass wir denken, Gott ist irgendwie der Ausputzer unseres Mistes, den wir so bauen. Ja? Also wir machen irgendwie Mist und dann sagen, ach lieber Gott, das war blöd von uns, kannst du das mal wieder in Ordnung bringen, bitte? Und Zacharja sagt, nur der hilflose Gott kann helfen. Und vielleicht kennst du das, wenn Menschen dich erschlagen mit ihren guten Ratschlägen und irgendwie alles wissen und alles immer recht haben und immer ganz genau wissen, was du angeblich jetzt zu machen hast. Und das hilft dir gar nicht. Du bräuchtest einen, der wirklich an deiner Seite ist. Und im Hebräerbrief da, im Neuen Testament, da heißt es über Jesus, er ist seinen Brüdern und Schwestern in allem gleich geworden. Er kennt das alles, deine Fragen. Deine Zweifel, deine Traurigkeiten, dein Verlassensein. Er ist ein Hilfloser. Und weil er das ist, weil er es freiwillig ist, darum kann er dein Helfer sein und kann er dein Retter werden. Und darum will er dein König sein. Er wird ein Sieger, weil er ein Opfer ist. Ja, das muss man Martinis erzählen, ja. Unser Gott ist ein Opfer. Ja, ist er. Kann ich auch nicht ändern. Es gibt andere Christen, die finden das ganz schlecht und sagen immer, ja, Jesus und voran. Und haben dann angefangen, Kreuzzüge zu führen, ne? Und Leute zu verbrennen. Ich glaube nicht, dass das seine Absicht war. Nur der Hilflose kann helfen. Dann, er ist arm. Ja, auch das noch, ja. Ein Opfer und arm ist er auch noch. Arm heißt aber, ist ein Ehrentitel. Das ist was Besonderes, wenn jemand arm ist. Also man kann arm sein, weil man auf der Schattenseite des Lebens geboren wurde. Ja? Weil man irgendwie zwei Häuser weiter wäre man da geboren worden, hätte man gut und gerne reich werden können. Aber nur ist man da geboren, wo man geboren ist. Aber das ist nicht gemeint, sondern arm, dieser König ist arm, weil er frei ist. Denn glaubt mir, je reicher Menschen werden, umso unfreier sind sie und umso geketteter an das, was sie erstreben und umso versessener darauf und umso mehr haben sie Gedanken und Gefühle in sich, die Neid sind und die Missgunst sind und die haben wollen bedeuten. Für Jesus ist und für die Bibel ist Armut etwas Kostbares. Nämlich, es ist Freiheit. Machen wir uns das mal klar. Ich habe das in einem wunderbaren Buch gelesen, was ich gerade lese. Die Dinge, die du heute für wertvoll hältst. Ja? Also mal die Jugendlichen unter uns, die PS4. Vor Jahren war das Statussymbol schlechthin. Ja? Da bist du in die Schule gekommen und hast gesagt, und Weihnachten, oh, geil, PS4 gekriegt, super Ding. Heute, kommst du heute mit einer PS4 an, sagen sie, da hast du die noch keine bestellt, keine neue, keine PS5. Jetzt gibt's die doch. Hast du das alte Ding immer noch? Oder da hat sich einer mühsam seinen BMW zusammengespart und denkt, unheimlich kann er damit auf die Kacke hauen, als er sich den 1995 gekauft hat. Da war er auch noch richtig wer mit dem Ding. Heute kommt er mit dem BMW von 1995 an und alle denken, was ist denn das für ein Freak? In diesem Buch, was ich gelesen habe, gibt es eine wunderbare Formel, nämlich was Müll ist. Müll ist ein wertvoller Schatz plus Zeit. Ha? Ein wertvoller Schatz plus die Zeit, dann ist er all. Dann ist er nicht mehr angesagt, dann ist er verbraucht, dann ist er alt. Ja, das Auto ist nichts mehr. Alles, was vorher wow war, ich lasse ein bisschen Zeit vergehen. Und es verliert seine Bedeutung. Und so ist das mit dem Geld. Und so ist das, ja. Arm sein ist eine Auszeichnung, weil arm sein, frei sein bedeutet. Frei sein. Also, dieser König hat seine Prioritäten gesetzt. Und das Fünfte, was von ihm gesagt wird, also er kommt, haben wir gesagt. Er ist ein Zadik, ein Gerechter. Er ist ein Hilfloser und er ist arm. Und er reitet auf einem Esel. So, das ist jetzt seine Botschaft. In diesem einen Wort steckt die ganze Botschaft drin, in dem Esel. Die Volksbibel, das ist so eine Bibelübersetzung, die versucht hat, mal ganz, ganz modern zu übersetzen. Die haben damals überlegt, ob sie nicht Damenfahrrad übersetzen oder Mofa. Ja? Jesus kommt auf einem Mofa oder auf einem Damenfahrrad in Jerusalem an. Das ist alles total süß, aber das ist nicht gemeint. Denn hier, wir denken Esel und denken hier, ja, Esel. Aber der Esel war ein wunderbares Tier, nämlich der Maulesel. Also das ist auch gemeint, nicht, dass ihr denkt, Jesus ist auf zwei Eseln geritten, ja. Also irgendwie mit einer Pobacke da und mit der Wade da oder so. Weil ja immer in der Geschichte von zwei Eseln die Rede ist. Nee, natürlich, das ist, also gesagt wird, er kommt auf einem Esel, auf dem Füllen, auf dem Fohlen, auf dem Kind einer Eselin, also nicht eines Pferdes, sondern hat also ein Mischesel ist das, aus einem Pferd und einer Eselstute. Und diese Tiere nennt man dann Maulesel, ja? Im Gegensatz zu Muli, das andere, dann andersrum. Da ist der Papa ein Esel und die Mama ein Pferd. Ja, also, und diese Maulesel, die hat man wunderbar geritten, denn die waren sehr friedlich und sehr stark. Und die gibt es nicht nur in so klein, sondern die gibt es auch so groß. Und Jesus kommt auf einem solchen Esel geritten. Der große deutsche Kaiser Wilhelm II. Kam 1898 nach Jerusalem. Einige, die mit waren in Jerusalem, erinnern sich, das habe ich da am Jaffa-Tor schon mal erzählt. Und er wollte gerne in Jerusalem, der war auf Staatsbesuch beim Sultan da und wollte gerne einreiten in die Stadt. Da hat der Sultan gesagt, nee, mein Lieber, nicht auf dem Pferd, das geht nicht. Denn auf dem Pferd kommt nur der Eroberer. Da kommt der, der am Ende der Sieger ist und der die Stadt beherrscht. Der kommt auf dem Pferd. Nun, da hat der deutsche Kaiser gesagt, naja, aber dann muss ich mit der Kutsche fahren, weil zu Fuß gehe ich nicht. Also ich bin der deutsche Kaiser, ich gehe nicht zu Fuß. Und dann hat man, das kann man heute noch sehen, hat man einen Kaiserschnitt gemacht. So sagen die Jerusalemer das so mit so. Und hat nämlich ein Stück alte Stadtmauer einfach rausgebrochen und eine Straße da rein verlegt. Also das ist ein bisschen gemein dem deutschen Kaiser gegenüber, das hatten die sowieso vor. Ja, das wollten die sowieso machen, weil ja keine Straße möglich ist. Also es war ja nicht so ein Stadttor, wie wir uns das so vorstellen, sondern diese orientalischen Tore sind ja immer so, man geht immer so in dem Torhaus so zickzack, damit man da nicht so schnell einfallen kann. Also dieser Kaiser wollte reiten und am Ende hat man das Tor sehr breit gemacht, weil er mit seiner Staatskarosse ja durchpassen musste. Also was will ich damit sagen? Dieser König, den wir feiern, der kommt zu Weihnachten, der kommt auf einem Esel und nicht auf einem Pferd. Und das ist wesentlich. Denn er kommt nicht, um zu herrschen, sondern er kommt, um zu regieren. Und für mich sind das zwei verschiedene Dinge. Und es gibt eine schöne Geschichte im Alten Testament, da ist David. Vielleicht kennen den einige, das ist so ein alter, großer König, nachdem am Ende alle, das ist der König der Könige, dann dem haben sich alle orientiert und fanden ihn ganz toll und wichtig. Und als der schon ganz alt und klapprig ist, macht einer seiner Söhne einen Putsch gegen ihn, der heißt Adonija. Und David liegt im Bett und ist schon total fertig und liegt schon dem Sterben nah. Und der Adonija, der steht mit Soldaten und mit Rossen und Reitern und Wagen, steht er vor den Toren der Stadt. Und da sagt David zu seinem Freund und zu dem Propheten Nathan, sagt, hol mir mal meinen Esel und dann setzt du meinen Sohn Salomo auf meinen Esel. Und das macht er dann und Salomo reitet durch Jerusalem und die Leute sind total verzückt und sagen, den wollen wir haben, einen Friedenskönig. Und Adonija hat keine Chance und die Leute sind vollkommen auf der Seite von Salomo. Ist gut, wenn man ein paar biblische Geschichten so kennt, weil die Bibel legt sich im Grunde ja immer auch selber aus. Also, wir haben gesungen vorhin vom Friedefürst und von ewig steht dein Friedensthron. Der König, den wir erwarten, der König, von dem hier in Sacharja die Rede ist, ist ein Friedenskönig. Und jetzt heißt es über ihn, denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und die Kriegsbogen und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Die Welt braucht Frieden. Jetzt mehr als je zuvor vielleicht. Die Welt hat immer Sehnsucht nach Frieden gehabt und du hast vielleicht auch Sehnsucht nach Frieden. Dass mal aufhört der Stress, dass mal aufhört der Streit, dass mal Frieden wird. Und es gibt eine große Hoffnung und die wird hier ausgedrückt, dass es eines Tages so sein wird, dass er kommen wird, er, Christus, und dass Frieden sein wird und dass alle den Frieden sehen werden. Und das wird ein Frieden sein, nicht so wie wir heute Frieden machen, wo auf der einen Seite Furcht ist und auf der anderen Seite Hass und wo das irgendwie in Waage bleibt oder wo einer der Gewinner ist und einer der Verlierer. Und der Gewinner guckt auf den Verlierer und so ist dann Frieden. So stellen wir uns das vor, wenn alle schwer bewaffnet einander gegenüberstehen. Das ist nicht Frieden, der gemeint ist. Aber die Frage ist doch, warum passiert das nicht heute schon? Es ist doch schon Weihnachten geworden, er ist doch schon angekommen. Warum ist das nicht so? Warum ist unsere Welt nicht längst anders? Ich habe am Anfang gesagt, er fällt nicht ein in dein Haus. Er steht und klopft und er will, dass du aufmachst. Und vielleicht machst du auf für ihn und dann wirst du ihn erleben, wie er ist und wie er Frieden mit sich bringt. Aber vor allem ist es noch nicht so, weil wir eines missverstehen. Wir denken immer, Jesus kam auf Staatsbesuch. Und so feiern wir ja auch Weihnachten. Wir tun so, als ob, ach ja, da war ja noch was. Gott kommt ja noch, ach ja. Er ist ja gekommen, um zu bleiben. Der kommt ja nicht, um einmal deine Potjomkinschen Dörfer und deine ganze schöne Weihnachtsdeko zu Hause anzugucken, sondern er kommt ja, um bei dir Frieden zu bringen. Das ist ja der Grund seines Kommens. Er kommt nicht mal zu Besuch, er kommt nicht eben mal vorbei, sondern er kommt, um zu bleiben. Er schlägt auf sein Zelt unter uns, haben wir gerade gesungen. Er schlägt auf sein, und wer sein Zelt aufschlägt, der will bleiben. Der will nicht weiterziehen. Und wo er zur Herrschaft kommt, so verstehe ich diesen Text, wo Jesus regiert, wo der König regiert, da darf abgerüstet werden. Da darf abgerüstet werden und da dürfen deine Verteidigungswälle dürfen platt gemacht werden. Und da darfst du dich aufmachen für ihn und für andere auch. Wo er einzieht, darf abgerüstet werden. Und wo er einzieht, dürfen Schlussstriche gemacht werden. Einfach so, wo nicht mehr aufgerechnet wird und nicht mehr gesagt wird, du hast aber und ich habe damals nicht. Und da, wo er regiert, da dürfen Schlussstriche sein. Und da darfst du die Waffen strecken. Und da darfst du die Hände frei haben für anderes. Und darfst deinen Kopf und dein Herz frei haben für anderes, weil du nicht kämpfen musst. Dieser Frieden, den er bringt, den lese ich am stärksten in dem Moment, als Jesus am Kreuz hängt und auf seine Feinde guckt, die ihn gekreuzigt haben und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das irre? Einer, der vergeben kann. Einer, der dir den Neuanfang gewährt, egal was war, den feiern wir. Und es ist die Hoffnung, dass das heute schon geschieht und das Advent wird bei uns, nicht bei Netto oder Edeka, sondern bei uns, dass er ankommt bei uns, bei dir, in deinem Herzen und in deinem Leben, im Großen und im Kleinen. Und ich frage mal, warum eigentlich nur so tun, als ob? Mach es, leb es. Mach auf und lad ihn ein und lass ihn Frieden bringen in dein Herz. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.